Danke für das tolle Bild des Glaubens. Stürzreden wegschaffen. Wir sind alle im Kampf. Wir sind alle im Kampf des Lebens. Und es ist schön, dass wir immer wieder Mut bekommen. Glauben so, wie das Wort es sagt. Ich freue mich sehr, wieder hier bei euch zu sein. Israel war eine tolle Sache. Haben wir viel erlebt. Eine Gruppe mit 20 Leuten war unterwegs. Viele gute Dinge haben wir erlebt. Es war sehr spannend, sehr oft herausfordernd. Aber es war eine gute Zeit, wo wir Gott näher gelernt haben, aber auch einander. Stimmt's? Das ist so gut, wenn man so nicht nur mal in der Gemeinde ist, aber irgendwo unterwegs. Und dann weiß man, oder spürt man, oder sieht man, hört man, wie der andere auch das versteht oder das nicht versteht. Und das ist so gut, dass wir mal zueinander uns stellen und sagen, ich liebe dich. Ich bin mit dir. Wir gehören zueinander. Wir sind ein Leib Christi. Wir gehören zu einer Familie Gottes. Und das finde ich so gut. Und wisst ihr, Israel ist so schön. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wer in Israel noch nicht war, meldet euch bitte an. Nächstes Jahr im Glauben, wie Adolf gesagt hat. Manchmal ist es wirklich herausfordernd, aber es lohnt sich. Gott hat uns so viele neue Offenbarungen geschenkt. Wir haben viele Dinge erlebt. Wir haben vieles erlebt. Ich habe Offenbarungen gekriegt, wo ich noch nie wusste. Ich habe die Bibel schon öfters gelesen, aber da hat, okay, ich komme später in meiner Predigt noch auf das zu, wo eine liebe Schwester aus dem Wort eine kurze Geschichte erzählt hat und ich staunte über die Weisheit Gottes, über die Offenbarungen Gottes, über das, was Gott uns in seinem Wort hinterlassen hat. Und wisst ihr, dieses Wort kann man lesen, lesen und lesen. Und es ist immer neu, ist immer aktuell, ist immer für uns da. Es gibt immer neue Kraft, es ist immer neuen Mut da in diesem Wort. Und ich bin so dankbar Gott für dieses Wort. Ich bin so dankbar Gott auch für die Gruppe, die wir jetzt hatten in Israel. Wir haben wirklich uns kennengelernt, lieben gelernt, segnend gelernt einander und auch schätzen gelernt. Oder? Was meint ihr? Amen? Ist ein bisschen zu wenig. Amen. Das war so toll. Und wisst ihr, ich schwärme noch von Israel. Ich habe gedacht, Herr, was soll ich predigen heute? Gleich werde ich heute über Israel predigen. Ich werde über die Erlebnisse predigen, was wir dort bekommen haben. Und darum bin ich wieder in das Alte Testament gegangen. Ich bin wieder dort hingegangen, wo alles angefangen hat. Wo das Reich Israels wieder zum Blühen kam, wo Gott seinem Volk versprochen hat, viele Segnungen, Offenbarungen und wo das Volk Israel Gottes Gesetz bekommen hat. Ich will noch heute uns eine Geschichte aus dem 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 1 bis 13. Eine längere Geschichte, aber eine interessante Geschichte. Eine Geschichte von einem Mann, der hieß David. 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 1 bis 13. Lass uns mal diese Geschichte miteinander lesen. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, denen ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zederholz? So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, der Herrscher, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel angesetzt habe und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Bis dahin das Wort. Danke, Vater, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und danke, dass wir dein Wort heute lesen dürfen, aller Freiheit. Und danke, dass dein Wort die Wahrheit ist, weil du die Wahrheit bist. Danke, Vater, dass du dein Wort gesandt hast und du hast es höher gestellt, sogar über deinen Namen sagt uns dein Wort. Du hast dein Wort so hoch erhoben. Und ich danke, dass dein Wort heute keine Grenzen hat. Und wir öffnen unser Herzen jetzt für dein Wort. Sprich du, rede du, lass deinen Geist in unsere Herzen einreden, damit dein Wort wie ein guten Samen fällt und Frucht bringt, schafft für die Ewigkeit zur Ehre Jesu. Amen. Okay, Gottes Versprechungen an sein Volk Israel, als sie aus dem Land Ägypten herausgezogen waren. Er hat gesagt, dass ich immer, jederzeit, alle Zeit bei euch sein werde. Ich werde bei euch sein, was auch kommen mag. Ich werde bei euch sein, ich werde euch. Und dann sagte er, vergiss nicht, dass ich euch mit den Adlersflügel getragen habe. Und ich habe euch herausgeführt und in ein Land gebracht, wo Milch und Honig fließt. Und ich werde euch dort festigen. Und ich werde bei euch sein. Und ich werde euer Gott sein. Und ihr werdet mein Volk sein. So ist Gott. Wenn Gott was tut, wenn Gott was verspricht, dann tut's er auch. Und wenn wir die Geschichte des Volkes Israels anschauen, immer wieder hat Gott sein Wort bestätigt, obwohl die Israeliten, wenn wir die Geschichte gut kennen, haben so oft Gott enttäuscht, haben so oft falschen Göttern nachgelaufen. Sie haben so oft falsche Dinge getan, Gott beleidigt. Sie haben Gott wirklich auf die Seite mal gestellt und andere Götter sogar in den Tempel gestellt, in den heiligen Tempel Gottes, und haben die Götter angebetet, die Aschera-Bilder oder andere Götter, die nicht Götter sind eigentlich, die Götzen sind. Aber Gott hat immer wieder zu seinem Volke gehalten. Warum? Weil Gott hält sein Wort. Amen. Gott kann nicht lügen. Wenn Gott etwas gesagt hat, in seinem Wort, dann hält er auch sein Wort. Egal, ob wir treu bleiben oder nicht. Er sagt, ich bleibe euch treu. So ist unser Gott. Und darum hat erst das Volk Israel durch alle Jahrhunderte wirklich geführt. Er hat sein Wort gehalten. Die Geschichte des Volkes Israel ist ein Modell für den großen Gedanken Gottes, den er mit allen Generationen, mit allen Menschen hatte. Als er die Menschen schuf, dachte er, ich werde eines Tages ein Volk für sich haben. Und dieses Volk werde ich segnen. Und an diesem Volk werde ich meine Gnade allen Menschen zeigen. Durch dieses Volk werde ich alle Nationen segnen. Durch dieses Volk werde ich Menschen begegnen. Durch dieses Volk wirklich werde ich meinen Geist auf die ganze Erde senden. So hat Gott sich dabei eines Tages vorgestellt. Er wird ein Volk aussuchen. Er wird ein Volk auswählen und dieses Volk wird gesegnet sein. Und dieses Volk ist auch gesegnet. Die Geschichte aber begann mit einem Mann, mit einem Patriarchen namens Abraham. Denn von dem haben wir schon alle bestimmt viel gelesen, in der Kinderstunde viel gehört. Heute wird Abraham in drei Religionen sehr stark verehrt. Im Judentum, im Christentum und im Islam. Dieser Mann Gottes hat etwas bewirkt. Damit heute sind so viele Menschen, Milliarden von Menschen, ehren ihn, schätzen sein Glauben und wissen, dass dieser Mann Gott vollkommen vertraute. Eines Tages sagte Gott, Abraham, ich will, dass du deinen Sohn für mich opferst. Ich weiß nicht, was ich da getan hätte. Ich weiß nicht, was ich oder du dabei gedacht hätten. Spricht das wirklich Gott? Stimmt es, dass Gott sowas von mir verlangen will? Aber Abraham kannte diese Stimme Gottes. Er wusste, dass es Gott war. Er sprach. Und er wusste, die Bibel sagt, aufs Allergewisseste, dass Gott sogar aus den Toten auferwecken wird. So kannte er seinen Gott. Und dieser Abraham, er war bereit für seinen Gott, auch das Liebste, was er hatte, seinen Sohn. Der er so lange Jahre, 100 Jahre gewartet hat auf seinen Sohn, er war bereit, diesem Gott seinen Sohn zu schenken. Und darum hat Gott ihn so geehrt. Gott hat seinen Glauben geschätzt und er machte ihn zu dem Mann des Glaubens. Dieser Mann Abraham, er wurde zu diesem Mann, durch den Gott das Volk Israel ja ins Leben gerufen hat. Und Gott hat dieses Volk auch durch diesen Mann gesegnet. Heute wird Abraham wirklich geschätzt. In allem, was er getan hat, war er vollkommen gerecht. Ein Mann des Glaubens. Gewiss hat er nicht alles im Leben gut gemacht. Er hat auch seine Fehler gehabt. Aber eins hat er gelernt, diesem Gott zu vertrauen. Und was wir heute Morgen gelernt haben, das ist so wichtig für uns auch, dass unser Glaube nicht dort bleibt, wo wir eines Tages waren, wo wir zu Gott gekommen waren, wo wir als Kinder, kleine Kinder, vielleicht Babys im Glauben waren und sagten, Herr, komm jetzt in mein Leben. Herr, ich will, dass du mein Gott bist und ich dein Kind. Führe mich, leite mich. Gott will, dass wir weitergehen, dass wir nicht dort stehen bleiben, dass wir die Stützräder weglegen, abmontieren und sagen, Herr, ich will jetzt fahren, ich will jetzt mit dir gehen. Ich will, dass du mein Gott bist. In allem, wo du mich hinführst, will ich dir vertrauen. Und aus dieser Geschichte des Volkes Israel will ich einen Mann wieder rausführen. Wie gesagt, er heißt David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt uns die Bibel. Warum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes? Gewiss hat er nicht alles gut gemacht. Er hat seine Fehler gemacht. Er hat wirklich schlimme Dinge getan im Leben, grobe Dinge. Seine Familie war gespalten später. Aber eins, was David ausgemacht hat, warum Gott ihn genannt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, er war ehrlich. David, er war ein Mann mit ungeteiltem Herzen. Und das hat ihn ausgemacht, oder das sein Leben ausgemacht, dass er Gott nachfolgen konnte. Egal was in seinem Leben war, er wusste, wenn Gott es gesagt hat, ich will ihm nachfolgen. Und wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, ich bekenne mich zu diesem Fehler. Und wenn ich jetzt gesündigt habe, ich bekenne mich zu dieser Sünde. Ich weiß, dass vor Gott nichts verborgen bleibt. Ich weiß, dass Gott alles sieht. Ich weiß, dass mein Gott im Lichte ist. Und wir dürfen heute im Lichte leben. Meine Lieben, es bleibt nichts Verborgenes in unserem Leben. Es kommt alles ans Licht. Jesus hat mal gesagt, alles, was wir in den Kammern reden, wird eines Tages auf den Dächern gepredigt. Alles, was wir im Geheimen heute führen und tun und machen, es wird eines Tages offenbar. Und David hat dieses Geheimnis verstanden, diese Offenbarung. Er wusste, ich kann nicht vor Gott heucheln. Ich kann nicht vor Gott jetzt in der Dunkelheit bleiben. Ich kann nicht so leben, als ob. Ich will ehrlich sein. Ich will will ein Mensch sein mit ungeteiltem Herzen. Und das hat ihn zu dem Mann Gottes gemacht. Das hat ihn zu dem Mann gemacht, den Gott gesagt hat, ein Mann nach meinem Herzen. Und ich will heute von ihm predigen. Ich will seine Taten und alles, was er getan hat, wie er gelebt hat, wie er zu diesem Mann kam, zu dem Mann Gottes, warum er so war, wie er war. Was hat ihn bewegt dazu? Er hat kein gutes Leben gehabt. Er war gehasst von Menschen, sogar von seinem Schwiegervater. Sein Schwiegervater wollte ihn töten. Warum? Aus Eifersucht, aus Neid. Aus Neid. Weil David war gesalbt von Gott. Samuel kam eines Tages und salbte ihn. Ein 16-jähriger Mann, junger Mann, salbte er zum König über Israel. Damals war Saul noch der mächtige König in Israel. Und Samuel kam und salbte David. Und David hat sich nicht aufgestellt und sagt, so, jetzt bin ich der König, der große King. Nein, er lebte in aller Bescheidenheit weiter. Er hat die Schafe von seines Vaters weitergehütet. Und eines Tages, als ein Krieg aufgebrochen worden ist in Israel, wo seine Brüder in den Krieg gezogen waren, eines Tages sagt sein Vater, David, geh und guck mal, wie deinen Brüdern es geht. Bring ihnen mal etwas zu essen. Und als David dorthin kam, wo der Krieg tobte, wo die Israeliten rausgefordert waren von einem mächtigen Mann namens Riese Goliath. Und er forderte 40 Tage sie heraus und sagt, wer ist unter euch, der mit mir kämpfen konnte? Die haben alle Angst gehabt. Vor so einem Mann, der schrie und der fluchte über das Volk Gottes. Und als David das gehört hatte, sagt, was? Dieser Unbeschnittene, dieser Mann flucht das Volk Gottes? Ich gehe. Und ich besiege ihn. Können wir vorstellen, ein 17-jähriger Mann geht und will kämpfen mit einem riesen Goliath, der wirklich ein Soldat war, ein Kämpfer. Aber David kannte seinen Gott. David kannte seinen Gott. Er wusste, er hat schon einen Löwe getötet und einen Bär umgebracht. Er wusste, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Sogar der riesige Goliath wird fallen, wenn Gott auf meiner Seite steht. Und darum, er hat gelernt diesen Gott. Oder von ihm, er wusste, Gott wird ihn nie im Stich lassen. Und darum geht David und besiegt diesen Goliath. Aus der Kindergeschichte haben wir bestimmt das schon oft gehört, oder? Das war ein harter Kampf, aber David hatte 5 Steine ausgesucht. Und mit einem Stein, mit dem ersten Stein, hat er den Riesen besiegt. Und dann geht er weiter, er kommt zu Saul und er kämpft als Soldat mit Saul. Aber Saul wird sein Schwiegervater irgendwann. Er heiratet die Tochter von Saul und David wird der Oberbefehlshaber und Saul wird neidisch. Wisst ihr, was Neid schon im Leben von vielen Menschen gebracht hat? Neid und Eifersucht. Wie viel Elend hat diese bittere Wurzel, böse Wurzel in Menschenherzen schon gebracht. Neid. Ist es uns bekannt, das Wort Neid? Kennen wir das Wort Neid oder haben wir mit Neid nichts zu tun gehabt? Niemals. Wisst ihr, Eifersucht und Neid, das ist etwas, was in Herzen aufwächst. Und wenn wir irgendwas sehen und das uns bewegen und sagen, er hat es besser als ich, er ist gesegneter als ich und so weiter und so fort. Ihr versteht, um was es geht. Und dieses üble Zeug hat viele Menschenherzen in Kummer und in Verdammnis schon geführt. Und es hat auch Saul geführt, das wissen wir aus der Geschichte. Aber David, er konnte vergeben und dieser Mann, von diesem Mann wurde so viele Geschichten im Alten Testament in der Bibel geschrieben, nicht von ungefähr, weil dieser Mann, er ist ein Vorbild, wirklich als Mann durch den so viel geschah im Volk Israel. Und dieser Mann wurde zu dem Vater von unserem Großvater, von uns Ururgroßer von unserem Herrn Jesus Christus. Und darum hat Gott diesen David ausgesucht, damit er durch seine durch ihn etwas Großes bewirkst. Seine Ehrlichkeit, seine Treue, die Bereitschaft, sich vor Gott und Menschen zu beugen, machte ihn zu einem großartigen Führer des Volkes Israel. Er hat keinen Krieg verloren. Er hat keinen Krieg verloren, weil er gelernt hat, auf seinen Gott zu hören. Alles, was David tat, jeden Krieg, den er geführt hat, er hat zuerst immer gefragt, Gott, soll ich hingehen? Gehst du mit mir? Ich gehe nicht, wenn du nicht gehst. Und das hat ihn zu einem starken Mann gemacht. Wie sieht es oft uns bei uns heute? Wir tun Schritte, wir machen etwas in unserem Leben, sagen, Gott, kommst mit, bist du dabei? Gehst du mit mir? Gott will nicht, dass wir so leben. Gott will, dass wir fragen, ist das richtig? Gott, ist das richtig, was ich jetzt tue? Gott, ist es richtig, was ich jetzt gerade sagen werde? Gott, ist es richtig, wenn ich jetzt das oder jenes tue? Gott, ist es richtig, wenn ich das oder jenes unternehme? Gott, ist es richtig, wenn ich diesen Schritt in meinem Leben tue? Gott will, dass wir lernen, bei ihm zu fragen. Und so viele Menschen kommen wirklich in Verhängnisse, in schlimme Situationen, wenn sie nicht gelernt haben, auf Gott zu hören. Dann machen sie Umleitungen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mach keine Umleitung in deinem Leben. Gehe nicht alleine den Weg. Höre auf Gott. Höre auf sein Wort. Gott will gute, die beste Dinge mit uns durchführen. Gott will gute, er hat gute Pläne mit unserem Leben, aber der Plan ist schon geschrieben auf seinem Schreibtisch und mit dem Blut Jesu unterschrieben, alles ist bereit. Aber eins, was er will, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Und David hat gelernt. Nicht immer hat er gehört. Eines Tages hat er auf sein Fleisch gehört. Wissen wir. Eines Tages schaute er auf eine Frau, die ihm nicht gehörte. Aber als König dachte er, ich kann alles haben. Ich bin der Mächtige. Ich bin derjenige, der die Siege Gottes durchführt hat. Gott ist mit mir und Gott wird ein Auge zudrücken. Nein, Gott wird es nicht. Gott nimmt alles ganz genau. Gott nimmt alles ganz genau, heute unser Herz. Er nimmt es ganz genau, wie wir es meinen. Er kennt unsere Gedanken von ferne, sagt uns die Bibel. Er weiß ganz genau, was wir denken, was wir planen, was wir reden. Gott weiß ganz genau. Und da David, als er diese Sünde begangen hat, konnte er trotzdem zurückkommen. Und das fasziniert mich in dieser Lebensgeschichte. Er konnte zurückkommen. Er konnte Buße tun und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe wirklich falsche Dinge in meinem Leben getan. Und Gott schenkte ihm so viel Gnade. Okay, und eines Tages haben wir gerade gelesen in unserem Text, hat David diesen Wunsch gehabt, wo er alle Kriege oder die Kriege geführt hat und besiegt hat, die Feinde, lag er auf seinem Lager und dachte über sein Leben bestimmt nach, alles, was Gott in seinem Leben getan hat. Und eines Nachts dachte er, Herr, ich wohne in einem Haus aus Zederholz. Und Zederholz war sehr edel damals. Und Zeder kam, in Israel war kein Zederholz. Es kam alles von Libanon. Und es musste durch das Meer geführt und mit den Schiffen geführt werden nach Israel. Und es war sehr teuer. Und der König konnte sich leisten, dieses Zederholz zu haben. Und aus diesem Zederholz ein Haus zu bauen. Und er lag eines Tages und sagt, Herr, mein Gott, ich wohne in einem Haus aus Zederholz. Ich habe ein nobles, ein tolles, tolles Haus. Aber du, Gott, du wohnst immer noch in einem Zelt mit Häuten, mit Holz irgendwelchem zusammengebastelt und du wohnst da drin. Aber ich, König, ich habe so ein tolles Haus. Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und wir haben die Geschichte gelesen. Nathan kommt, er sprach es zu Nathan. Nathan, was meinst du? Es war der Prophet. Er sprach immer mit ihm die Dinge ab und Nathan sagt, tue. Ich glaube, Nathan hat auch da menschlich gehandelt. Er wusste, David ist ein Mann Gottes und alles, was David mit Gott unternommen hat, ja, hat es ihm gelungen. Und da Nathan sagt, tue, mach alles, was du vom Herzen hast, geh und tu. Gott ist mit dir. Du starker König. Aber in dieser Nacht sprach Gott zu Nathan und sagt, Nathan, nein. Nathan, geh zurück zu David und sage ihm, lass uns mal den Vers 7 miteinander lesen. Oder, ja. Vers 5. Hören wir mal an, Vers 5. Genau. Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Er sagte, sollst du mir ein Haus bauen? Ich brauche eigentlich kein Haus. Ich bin Gott und mir kann kein Mensch ein Haus bauen. Ich habe die Erde geschaffen. Ich habe die Himmel und Himmel geschaffen. Alle Galaxien, Millionen von Galaxien. Ich bin Gott. Wer kann mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen kann? Die Erde ist, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist die Fußbank. Können wir uns vorstellen, die Dimension in Gottes, und er sagt, du David, du willst mir ein Haus bauen. Ich kann da drin nicht sein. Das ist zu klein, zu wenig. Ich will dir ein Haus bauen. Und doch hat Gott sich immer, in der ganzen Geschichte der Menschheit, sich immer wieder gesehnt nach der Gemeinschaft mit den Menschen. Und ich will uns jetzt ein paar Bibelversen, PowerPoint, sag uns bitte die PowerPoint jetzt, wie Gott die Wohnstätte vorbereitete oder wollte haben mit seinen Kindern. Die erste Wohnstätte Gottes war im Garten Eden. Die erste Wohnstätte, 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, wir kennen die Geschichte hier, ich werde es nicht die Bibelstelle lesen. Es geht darum, als Gott in der Kühle des Abends gekommen war, zu den Menschen, kam jeden Abend mit Adam und Eva, redete mit ihnen und er sprach wunderbare Dinge mit ihnen und die haben bestimmt miteinander gelacht. Sie haben miteinander wirklich um Dinge gesprochen, die jetzt die erlebt haben. Und Adam hat erzählt, Gott, weißt du, ich habe den Elefant heute getroffen und ich habe ihn Elefant genannt. Warum? Und den Krokodil habe ich Krokodil genannt. Und Gott sagt, gut so Adam, geh weiter. Und ich kann mir vorstellen, was die alles gesprochen haben. Und Gott hat ihm seine Geheimnisse offenbart. Gott sagte, Adam, ich will, dass du weitergehst. Und dass dieser Garten, den ich dir geschenkt habe, dass du es auf die ganze Erde ausweitest. Und das ist nur ein kleines Modell. Und dass du hier lernst, wie die Erde sein sollte. Dass du hier aus diesem Garten lernst, wie man die Erde bearbeitet. Wie die Tiere dir gehorchen sollen. Und so weiter und so fort. Gott hatte mit Adam und Eva hier gesprochen. Und eines Tages, wissen wir aus der Geschichte, haben sie Gott verraten. Sie haben Gott verraten. Sie haben jemand anders gehorcht, anders gefolgt. Und Gott war traurig. Und als er in den Garten kam, 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, er suchte Adam. Wie immer, er suchte ihn, aber er fand ihn nicht. Er hat sich verkrochen hinter irgendwelchen Bäumen. Und er sagt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Ich habe Sehnsucht nach dir. Diese Sehnsucht bleibt auch heute bei Gott. Er fragt und schreit heute. Er ruft zu den Menschen und sagt, Adam, Mensch, wo bist du? Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Adam, wo bist du? Warum bist du von mir abgehauen? Wo bist du? Und das ist die Sehnsucht im Garten, die ist nicht ausgeblieben, die ist heute noch. Und Gott sucht nach Menschen. Gott sucht nach Menschen. Er will Gemeinschaft mit ihnen. Aber da sind die Menschen von Gott ab. Und die Geschichte geht weiter. Die zweite Wohnstätte finden wir in 2. Buch Mose, Kapitel 29, 43 bis 45. Die Stiftshütte. Wo Gott eines Tages sagte, Moses, du solltest mir eine Stiftshütte bauen. Und er zeigte ihm auf dem Berg Horeb die Pläne und alles, was er ihm gezeigt hat. Moses durfte einen Blick in den Himmel werfen und sehen die Stiftshütte des Himmels. Und Gott sagte so, mach alles, was ich dir gezeigt habe, alles nach meinen Plänen, alles, was du gesehen hast, alles, was ich dir gezeigt habe, mach alles ganz genau. Alles ganz genau. Und Moses tat es. Und da in diesem diesen Versen sagt Gott, ich will diese Stiftshütte, ich will das heiligen und den Altar und ich will die Priester heiligen und ich werde kommen und dort mit euch, mein Volk Israel, eine Begegnungsstätte haben. Ich will dort mit euch oder zu euch reden, aus der Bundeslade heraus, aus dem Thron Gottes, ich werde euch neue Weisungen geben, ich werde zu euch reden, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und da waren viele Jahre, hat Gott diese Begegnung in dieser Stiftshütte durch Mose, Entschuldigung, durch Aaron und seine Söhne gehabt. Und eines Tages wissen wir, als David, die Geschichte geht weiter, David mit Nathan, wo er diesen Wunsch gehabt hat, das Haus zu bauen. Und Gott sagt, nein, es wird einer kommen, dein Sohn, er wird mir dieses Haus bauen. Und die dritte Wohnstätte steht in 1. Könige Kapitel 9, Vers 3, wo der Tempel Salomo eingeweiht wurde, wo die Priester nicht reingehen konnten in das Heiligtum Gottes, in das Haus Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes so stark runterkam. Die Priester konnten in das Haus nicht reingehen, weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade, Gottes Präsenz so stark hier war. Und da lesen wir 1. Könige Kapitel 9, Vers 3. Er sagt, ich werde hier wohnen. Ich werde euch hier begegnen. Ich werde euch hier, aus diesem Tempel heraus, euch segnen, mein Volk. Wir wissen, später kamen die Assyrer, Babylonier, sie haben den Tempel zerstört. Total. Aber das Volk Israel wird immer wieder den alten Tempel aufbauen. Und als der König Herodes, dann der Große, er war kein Jude, er war nicht der Sohn Davids, er war ein Edomäer. Er hat mit List wirklich diesen Königsthron ist bestiegen mit List und mit viel Mord Menschen umgebracht. Und er wollte für die Juden eine Gunst bringen und er hatte diesen Tempel gebaut. Und da haben die Priester geopfert. Und da kam auch Jesus später in diesen Tempel. Und da eines Tages in Johannes Kapitel 2 kennen wir die Geschichte, als Jesus die Peitsche genommen hatte, was da passierte. Sie haben den Tempel Gottes zu einer Räuberhöhle gemacht und Jesus musste eine Peitsche nehmen, austreiben, alles was da falsch war. Und da lesen wir, die vierte Begegnung, Wohnstätte war Jesus selbst. Jesus Christus war der Tempel. In Johannes 2, Vers 18 und 22, wo die Pharisäer dann gesagt haben, mit welchem Zeichen willst du uns beweisen, dass du das tun darfst, dass du aus diesem Tempel Gottes Menschen austreiben kannst. Und er sagte diesen Satz, brich diesen Tempel. Und ich werde in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Da haben die Pharisäer gesagt, dieser Tempel wurde in 46 Jahren gebaut und erbaut. Und wie kannst du das sagen, dass du in 3 Tagen diesen Tempel aufbauen willst? Aber Jesus redete von seinem Leib, von seinem Körper. Und die Bibel sagt in Vers 22, als Jesus von den Toten auferstanden war, haben die Jünger dran gedacht und geglaubt, dass es so war, dass Jesus von seinem Körper, von seinem Leib gesprochen hat. Und in ihm wohnte der Tempel Gottes. In ihm war der Tempel, der Tempel des lebendigen Gottes jederzeit hier. Jesus, der vierte Tempel, in dem die Herrlichkeit oder die Wohnstätte Gottes war. Wir kommen zum 5. Der Tempel in den Kindern Gottes. Gott wollte nicht nur in Jesus wohnen. Gott will heute in uns, in dir und in mir wohnen. Amen. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und er in euch wohnt. Und Vers 17, wer den Tempel Gottes zerstört, werde ich ihn zerstören. Gott nimmt es ganz ernst mit dem, was in uns ist. Gott nimmt ganz ernst mit dem, was er uns geschenkt hat. Und er will, dass wir heute der Tempel des Heiligen Geistes sind. Er will in uns wohnen. Er will dort eine Begegnungsstätte haben. Mit dir und mit mir. Wo? Hier. Nicht hier. Geht nicht. Mit dem Verstand können wir das nicht verstehen. Mit dem Herzen, sagt uns die Bibel. Mit dem Herzen können wir Gott begegnen. Mit unserem Herzen, wenn wir das Herz aufmachen, da kommt Gott. Und da ist er. Und da will er uns begegnen. Da will er uns segnen. Okay, wir kommen zum nächsten Tempel. Es ist nicht nur Einzelne. Das Haus Gottes, die Gemeinde. Gott sagt, ich will auch in der Gemeinde wohnen. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 sagt er, dass die Gemeinde, der Pfeiler und die Gerechtigkeit oder die Wohnstätte der Gerechtigkeit, der Wahrheit ist. Da wohnt Gott in der Gemeinde, meine Lieben. Und Gott nimmt die Gemeinde sehr ernst. Wenn wir auch alle so unvollkommen sind, aber für Gott ist die Gemeinde sehr, sehr wichtig. Er gab seinen Sohn auf diese Erde. Er schickte seinen Sohn auf diese Erde. Er gab seinen Sohn in den Tod hinein, damit dieser Christus für die Gemeinde stirbt. In dieser Woche habe ich eine WhatsApp gekriegt und da wird gesagt, die Gemeinde wird sowieso irgendwann zerstört. Ich sagte, was? Was? Die Menschen maßen sich ein, die Gemeinde Gottes zerstören zu sehen. Die Menschen maßen sich so Worte auszusprechen. Jesus Christus hat gesagt, meine Gemeinde, ich habe sie gegründet und meine Gemeinde werden sogar die Pforte der Hölle nicht überwinden. Amen. Gott nimmt die Gemeinde ernst. Das ist das Einzige, was er auf dieser Erde hat, die Gemeinde. Und er liebt die Gemeinde und er will hier sein. Er will hier bleiben. Und wir kommen zum nächsten, zum 7. Der Tempel in der ewigen Herrlichkeit Gottes. Offenbarung 21, 22, wo Gott sagt, wo Johannes sagt, er sah den Himmel und er sah, ich sah keinen Tempel, weil Gott selber der Tempel ist und das Lamm. Und das Lamm. Die sind das Tempel oder der Tempel für uns heute, das Gott selbst und das Lamm für uns und ja, in alle Ewigkeit. Okay. Gott, sehr interessant, was Gott heute hat. Er hat zwei Throne. Einer im Himmel, in seiner Herrlichkeit. Und der zweite, wo ist der zweite Thron Gottes? Ja, im Herzen, bei uns. Einer steht im Himmel fest. Und er wird nie erschüttert werden. Und der nächste Thron ist in unserem Herzen. In Jesaja-Brief, Kapitel 47, Vers 15, sagt Jesaja, wo Gott wohnt. Wo Gott wohnt. Er sagt, denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist in der Höhe. Und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Einmal wohnt Gott im Himmel und das nächste ist er hier. Mein Verstand kann es nicht fassen. Ich kann das nicht verstehen. Wie kann der mächtige Gott, der allmächtige Gott, gleichzeitig im Himmel und in uns wohnen? Ich kann das nicht verstehen, aber ich darf das glauben. Amen. Wir dürfen das glauben, dass Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist und er ist da. Er hat seinen Thron in unseren Herzen aufgestellt und er will thronen. Nicht ich, nicht der alte Paul, immer wieder das Seine und das immer wieder das Seine. Er will. Warum will er thronen? Warum? Weil er weiß, dass ich alleine in dieser Welt nicht schaffe, durch die ganze Schwierigkeiten dieser Zeit durchkommen. Er will mir den Weg zeigen. Er will immer wieder mir zeigen, dass er es gut mit mir meint und dass mir den Weg er gebahnt hat. Gott spricht im Verse 11, 2. Samuel, Kapitel 7, ein sehr großes, missionarisches, ein sehr starkes, missionarisches oder messianisches Wort. Er spricht hier und sagt, seit der Zeit, als die Richter über mein Volk Israel angesetzt habe, jetzt dieses Wort, und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. David wollte aus seinem guten Herzen Gott was tun. Meine Lieben, wir schaffen es nicht, aus unserem sogar guten Herzen Gott gefallen. Gott sagt, ich baue dir ein Haus. Ich baue dir ein Haus. Und das ist Jesus Christus, kam später. Und er war dieses Haus. Wir dürfen kommen heute zu Jesus. Unsere Werke, unsere Taten, es bringt wenig, uns mit unseren Taten Gott zu folgen. Werde ich sagen, noch nichts. Das ist nur Gnade, dass Gott dich und mich gerufen hat. Und dass wir heute in dieser Gnade leben dürfen. Wir dürfen in dieses Haus Gottes kommen. Wir können in sein Heiligtum kommen, egal wo wir sind. Ob wir jetzt in Israel waren, in der Wüste Juda, Gott ist dort. Wisst ihr, als wir dort waren, gerade in Engedi, wo David von seinem Schwiegervater sich verkrochen hat, in den Höhlen sich versteckt hat. Weil Saul wollte ihn töten. Er kam eines Tages mit 3000 Männern und wollte seinen Schwiegersohn töten, weil er neidisch auf ihn war, weil er böse auf ihn war und das ganze Volk aufgebracht hat gegen diesen Mann Gottes. Wollte ihn töten. Aber wisst ihr, was David tat? Als Saul in die Höhle kam, auf die Toilette, sagt die Bibel, David konnte ihn töten. Er war tief in der Höhle. Aber er schnitt etwas von seinem Kleid ab und sagte ihm, Saul, mein Vater, ich konnte heute dich töten, aber ich werde nicht die Hand an den Gesalbten legen. Ich werde es nicht tun. Gott ist Richter zwischen dir und mir. Und dieses Herz, edle Herz, hat Gott gesehen. Seine Soldaten da hinten haben gesagt, David, die Stunde hat geschlagen. Jetzt mach mal endlich mal das Ende mit diesem grausamen Mann. Und David sagt, nein, das werde ich nicht tun. Er ist ein Gesalbter Gottes. Das werde ich nicht tun. Und Gott sah dieses edle Herz und Gott segnete ihn. Und Gott ist überall und Gott segnete David dadurch, weil er so ein edles Herz hatte. Er wusste, dass Gott irgendwann sein Recht rausführen wird. Er wusste, dass Gott alles gut, was er versprochen hat, auch mit ihm tun wird. Und Gott wird Mensch. Jesus Christus, er hat sich in die Menschengeschichte eingeordnet, eingereiht, werde ich sagen, damit wir ihn verstehen können, damit wir ihn verstehen können. Später kommt Jesus Christus als Nachkommen Davids, kommt er in die Geschichte der Menschheit und er wird genauso Mensch wie du und ich. Und wir wissen, oft ist Jesus unterwegs gewesen auf den Straßen Judäa, Galiläa und viele Menschen haben gesagt, ganz besonders Blinden bei Jericho haben geschrien, Jesus, du Sohn Davids. Und sehr wichtig war es damals, diese Aussage für einen Messias. Und die wussten, die Israelis, die Juden wussten, dass wenn so eine Aussage kommt, es muss der Messias sein. Und darum haben viele, viele gesagt, schweige, so darf man nicht reden. Er ist ein normaler Mensch. Aber diese Blinden, die haben eine Offenbarung Gottes gehabt. Und die haben gesagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und Jesus bleibt stehen und sagt, kommt, was willst du? Ich will gesund werden, ich will sehen werden, sei sehend. Gott zeigt dir seine Macht in Jesus Christus, diese ganzen Gegenden damals, dass er wirklich der Sohn Davids war. Und er wird eines Tages das Haus bauen. Und als eines Tages Jesus in Matthäus 22 gefragt hat, wer ist dieser Sohn Davids? Was meint ihr? Was sagt David im Psalm von diesem Sohn? Weil David hat gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechte, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Wer ist dieser Herr? Wie kann David den Herrn nennen, der eigentlich später als sein Sohn sein wird? Die Pharisäer haben keine Antwort dafür gehabt. Aber Jesus sagt, ich bin es. Ich bin vorher da, vor David schon gewesen und ich komme jetzt als Sohn David und ich werde etwas Neues aufbauen. Ich werde etwas Neues aufbauen. Der Sohn David ist heute das wahre Fundament, auf dem das Haus Gottes gebaut wird. Das Haus ist noch nicht vollendet. Aber es ist dabei. Das Haus wird gebaut mit schönen, wunderschönen Steinen, wie du und ich. Oder? Die Steine sind lebendig. Und mit den lebendigen Steinen ist manchmal schwierig zu bauen. Haben wir das auch schon gemerkt, oder? Mit den toten Steinen, mit den Ziegelsteinen kann man es einfach zack, zack, eine Mauer bauen. Mit den lebendigen Steinen, wow, die wehren sich. Sie sagen, nee, das will ich nicht haben. Nee, der passt mir nicht, dieser Stein. Und der ist, sind so viele Dinge. Mit den lebendigen Steinen ist so schwierig. Aber Gott hat sich entschieden, mit den lebendigen Steinen sein Königreich, seine wunderbare Stadt zu bauen. Und eines Tages kommt diese wunderbare Stadt zu Ende. Dort werden wir die Stadt sehen, wenn wir dort ankommen. Vor 2 Tagen, am Freitag, ist mein Schwager nach Hause gegangen. Er war Pastor. Ja, viele Fragen. Er war 63 Jahre alt. Er liebte Jesus. Er war mein geistlicher Vater, wenn ich Schwierigkeiten hatte in meinem Leben. Als junger Mann kam ich zu ihm. Und er hat eines Tages gesagt, Paul, du brauchst Gebet. Du brauchst Gebet. Wenn du Jesus nachfolgen willst, brauchst du viel Gebet. Musst du Zeit nehmen fürs Gebet. Und er ermutigte mich, jeden Morgen zu ihm zu kommen, um 6 Uhr. 6 Uhr, bevor wir zur Arbeit gingen. Um 6 Uhr morgens bis 7 haben wir 1 Stunde mit ihm gebetet. Jeden Tag. Monatelang. Jeden Tag. Und durch ihn hat mein Leben wirklich eine andere Richtung genommen. Wenn ich wirklich Schwierigkeiten im Leben hatte, kam ich zu ihm. Und er segnete mich. Er gab mir neue Offenbarungen, die Gott ihm geschenkt hat. Und jetzt müssen wir Abschied voneinander nehmen. Ist nicht einfach. Aber wisst ihr, ich habe Frieden im Herzen. Ich weiß, dass er angekommen ist. Er ist dort, wo er nicht mehr Glauben braucht. Er schaut das, was er geglaubt hat. Was er den Menschen gepredigt hat. Viele, hunderte, tausende Menschen in Russland kamen zum Glauben durch ihn. Ihn wollten die Menschen töten. Wo er in Sibirien eine Gemeinde aufgebaut hat, hat er mal erzählt, später ein anderer Mann ein Zeugnis erzählt, weil die Frau zum Glauben gekommen war. War er so böse, weil sie jetzt anders dachte, weil sie jetzt anders Dinge tat als früher. Und er wollte diesen Karl Mayer töten, diesen Prediger, der gekommen ist nach Sibirien als Missionar. Und er hat sich unter einer Brücke verschanzt irgendwo mit einem Kalaschnikow und saß, ihn zu töten, voll, wenn er jetzt zurückgeht. Er wusste, der muss in diesem Dorf jetzt sein. Wer zurückfährt, wird er ihn wirklich töten. Und als die Stunde kam, wo mein Schwager wieder nach Hause fahren musste, ich habe plötzlich gar nicht geschlafen, dieser Mann unter der Brücke, und aufgewacht nach 2 Stunden, wo alles vorbei war. Und dann kam er in die Gemeinde und sagt, Gott ist bei dir und mit dir. Ich wollte dich töten, aber Gott hat dich beschützt. Und jetzt gebe ich mein Leben diesem Gott. Wie gesagt, so viele Zeugnisse hat Gott durch diesen Mann getan. Und heute darf er sehen, das, was er geglaubt hat. Und der Bau wird weiter. Er wird gebaut. Und die Steine werden in das schöne Jerusalem, die Stadt Gottes, hineingefügt. Und es geht weiter. Als wir in Israel waren, letzten Montag haben wir eine protestantische Kirche besucht. Und da war eine Frau, eine messianische Jüdin, die hat, ihr Herz brennte für Jesus. Voller Kraft war sie da und die erzählte uns, sie kommt aus Russland, sie ist dort geboren und die kam nach Israel und sie kommt dort in diese Kirche und sie versucht, die hat sich für Jesus entschieden und die versucht, diesen Menschen, diesen Jesus nahezubringen. Und dann erzählte sie uns von voller Begeisterung, was jetzt in dieser Kirche passiert. Die Kirche wurde 19, oder 1848 erbaut, vor vielen Jahren, von einem Engländer. Und sie haben die Kirche so gebaut, dass wenn ein Jude reinkommt, dass er wirklich sich hier wohlfühlt. Die Kirche wurde wie eine Synagoge erbaut, dass jeder sich hier wohlfindet. Nicht eine Kirche wie im Westen wir bauen, sondern wie eine Synagoge. Und die Juden kamen und viele haben sich schon bekehrt. Und ich sagte, jedes Mal, wenn die Kirche offen ist, das sind 3 Tage, glaube ich, in der Woche, die Kirche ist offen, kamen Juden. Die kommen und die bekehren sich. Die kommen zum Glauben. Und ich sage, betet für diese Menschen. Betet in Deutschland für diese Menschen. Wenn sie zu Jesus kommen, werden sie verfolgt von ihren Familien. Und ich habe ihr versprochen. Ihr sagt, wir werden beten. Was will ich damit sagen? Dass die Gemeinde Jesu wird mit den lebendigen Steinen gebaut. Es geht weiter. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Okay, ich muss zum Schluss kommen. Das sind ein paar Dinge noch, was ich weitergeben will. Er sagt in 2. Samuel Kapitel 7, 13 und 14. Lass uns mal den Vers 14. Nee, ja, 13, ja. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Es geht von dem Sohn. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron meines Königs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruden züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Meine Lieben, das war eine Prophezeiung. Es geht nicht hier um Salomo. Es geht um Jesus schon, eine Anspielung auf Christus. Gott sagt, wenn, ich will sein Vater sein. Und wenn er eine Missetat begeht. Wir wissen, Salomo hat viele Missetaten. Er hat viel Dinge getan, die Gott nicht gefallen. Zum Schluss hat er falsche Götzen angebetet mit seinen Frauen, unzähligen Frauen. Er hat ihnen Tempeln gebaut, Götzendienst hat er begangen. Aber die Bibel sagt, er wurde nicht mit den Menschenruten geschlagen. Es ist eine Anspielung auf Christus. Er wird eines Tages mit Menschenruten geschlagen, weil er schuldig geworden ist, weil er ein Sünder geworden ist, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Vor Gott ist er schuldig geworden, weil er deine und meine Schuld getragen hat. Er musste es nicht, aber er tat's. Und darum wurde er geschlagen. Wurde er geschlagen. Sein Körper war zerfetzt mit Menschenruten. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Und Gott hat schon damals gesprochen, es wird ein kommen, er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Und er wird die Schuld der Welt tragen. Als wir im Gartengrab waren, hatten wir ein wiedergeborener Guide aus Niederlande. Und er sagte, wenn ihr jetzt in das Grab, das im Felsen wirklich aus dem Felsen ausgehauen wurde, wenn ihr in das Grab reinschaut, in das Grab vielleicht reingeht, sucht ihn nicht dort. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden, er lebt und er wird wiederkommen. Sucht Jesus nicht im Grab, er ist auferstanden. Und das ist so toll. Wir brauchen Jesus nicht mehr im Grab suchen. Er ist auferstanden. Er wird eines Tages kommen und uns zu sich nehmen. Und ich komme zum Schluss, Vers 16, da steht geschrieben. Können wir den Vers 16 uns nochmal zeigen? Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Gottes Wort sagt, dein Thron und der Thron deines Sohnes, deines Nachkommens wird ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Und dein Thron soll auf ewig fest bleiben. Das ist eine Prophezeiung auf das ewige, auf das ewige Leben, auf das, was Jesus für uns getan hat, dass er eines Tages diesen Thron im Himmel bestiegen ist, nach seiner Himmelfahrt, und dass er eines Tages kommen wird, wenn die letzte Posaune erschallen wird. Er wird kommen. Er wird alle einsammeln und dorthin führen, wo sie hingehören. Bist du dabei? Willst du dabei sein? Wenn du noch nicht dabei bist, es ist noch Zeit. Gott ruft jeden. Sag, komm, ich will dich haben. Ich will, dass du dabei bist. Ich will, dass du bei mir bist, weil du so wertvoll und geliebt bist. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe meine Liebe dir geschenkt. Komm, sei dabei. Und das ist die Botschaft, die Gott heute jedem von uns zuspricht. Und das ist das Schönste, was je ein Mensch hören darf. Komm, sei dabei. Komm in das Reich Gottes. Wie geht es? Es geht so einfach. Und trotzdem, für viele Menschen so schwer, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir verstehen, dass ich schuldig vor Gott und vor Menschen geworden bin, dann sage ich, Herr, es tut mir leid, wie David. Er war ungeteiltes Herzens. Es tut mir leid, ich will dabei sein, vergib mir. Und Gott, der voller Gnade und Barmherzigkeit ist, sagt die Bibel, vergibt uns, reinigt uns von jeder Schuld und macht uns zu seinen Kindern. Und das ist die Botschaft, die durch David, durch Jesus uns im Wort hinterlassen worden ist. Und ich segne jeden Einzelnen. Lass dieses Wort in deinem Herzen gute Frucht zur Ehre Gottes bringen. Amen. Lass uns bitte aufstehen. Danke, Vater, für dein Wort. Und ich segne jetzt dein Wort nochmals. Lass dieses Wort in unserem Herzen gute Frucht schaffen. Danke, Vater, dass du heute in Jesus Christus uns so sehr geliebt hast. Dass du uns so sehr geliebt hast. Dass er für uns gestorben ist am Kreuze von Golgatha. Er wurde gemartert. Er wurde geschlagen. Er wurde nackt ausgezogen. Vater, was es alles für ihn damals war. Wir können es mit unserem Verstand nicht fassen. Selbst Gott hängt am Kreuz. Aber du hast die Welt so sehr geliebt. Ich danke dir, Vater, dass du jeden von uns heute in dein Reich rufst. Und ich bete, dass wir eine gute Antwort dir geben, dass wir Ja zu dir sagen. Weil die Zeit ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist ganz kurz geblieben, uns Menschen. Aber ich bete, dass du jedes Herz heute berührst. Dein Heiligen Geist soll weiterreden, wenn ich schweige. Lass dein Wort in unseren Herzen Frucht für die Ewigkeit schaffen. Ich danke dir, Vater, dass du ein guter Vater bist und dass du dein Werk vollbringst in unseren Herzen zur Ehre Jesu. Amen. Amen. Wir nehmen bitte Platz.